die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Heute mal aus dem Aargau.
Wieder mal aus dem Aargau, ja. Also haben wir ja schon genug oft erzählt. Du wohnst ja da und dann nehme ich an, du tust da manchmal auch da durch die Weinreben ein bisschen Lust wandeln, was es im Aargau so gibt, oder?
Lust wandeln oder eben Lust fahren, weil mit dem Gravelbike gibt es da hier wirklich ein paar ganz, ganz coole Strecken, wenn man da die Staffeleck raufgeht, Richtung Fricktal hinter und dann rechts weg ins Schenkenberger Tal abbiegt, dann fährt man wirklich wunderbar durch die Reben. Das ist mega schön. Auch weil der Aargau natürlich als Schlössli-Kanton pittoresk doch auch einiges zu bieten hat.
Okay, danke für den Werbespot für den Aargau. Hat er sicher nötig, dass du da noch ein bisschen hilfst. Genau. Und wir reden ja jetzt erstmal über den Aargau. Und es ist ja schon, also wenn man es jetzt rein flächenmässig anschaut, für Schweizer Verhältnis, vor allem in der Deutschschweiz, eine der grösseren Weinregionen.
Ja, 390 Hektare heute. Aber eigentlich schon mal viel grösser gewesen. Wenn man in die Historie ein bisschen zurückschaut, 1880, hat der Aargau als einer der wichtigsten Weinbaukantone der Schweiz gegolten, mit 2700 Hektar Rebfläche. Dann zumal mehr als heute der grösste Weinbaukanton Wallis. Also, da ist was gegangen. Aber die Flächen sind natürlich zurückgegangen, auch aufgrund vom, sagen wir jetzt, Bauboom, den es gegeben hat.
Nur in die Autobahnen halt her müssen und dann hat man die Reben rausgezerrt.
Ja, nicht nur die Autobahnen, auch die Leute haben ein bisschen mehr Platz gebraucht, die Dörfer sind grösser geworden, man hat Häusle gebaut und entsprechend hat man auch weniger, sagen wir jetzt, Winzerei auf den Betrieben, weniger Landwirtschaft und so ist das dann retour gegangen.
Ich glaube, was man auch kann sagen, im Aargau deckt ja auch jetzt einmal geografisch ein interessantes Gebiet ab, oder? Weil im Norden hat man ja so ein bisschen die Jura-Kette, die sich dem Aargau in Teilen ein bisschen entlangschlängelt und dann im Süden geht es so ein bisschen die Hügelregion vom Mittelland ein bisschen über. Das gibt ja doch viele Möglichkeiten, da auch Wein zu machen.
Ja, Möglichkeiten. Und eben, du sprichst es ja gerade an jetzt mit der Strukturierung von dem Gebiet, oder? Der Aargau wird ja je nachdem, wie man es anschaut, in 6 oder 7 Teilregionen unterteilt. Und ich meine, die bieten alle weinbautechnisch sehr viel Spannendes, also an Ausgangslage, an Möglichkeiten, wo man sich dort nehmen kann. Und ein junger Winzerschar ist dort dann jetzt auch wieder am Gas gegeben, weil aktuell, wenn wir schauen, 80% von diesen 600 aktiven Winzerinnen und Winzer, das sind Neben- oder Hobbyerwerbswinzer, die leben nicht komplett davon, das wird jetzt so gemacht. Und die haben alle unter 1 Hektar. Und dann gibt es noch ein paar von diesen Grossbetrieben, die halt wirklich davon leben und dann so ab 2 Hektaren aufwärts sind und um so jemanden werden wir uns ja heute tun. Der kommt aus dem Schenkenberger Tal im Aarau, eine von diesen Unterregionen, die halt besonders schön und spannend ist. Und man dort dann auch etwa die noch einen alten Römer-Rebberg anschauen.
Da schauen wir gerade drauf hin. Ich werde noch schnell über etwas anderes reden im Aargau, weil ja eine von den Sorten, die man da anbaut, ist Pinot Noir, oder? Und Pinot Noir ist ja in dem Sinne eine schwierige Traube, weil sie kann hervorragende Weine rausbringen, sie kann aber auch einfach auch durchschnittliche Weine rausbringen. Und ich gebe es jetzt gleich zu, wir reden nachher über Weisswein, aber ich werde noch schnell darauf eingehen, ich habe einfach wirklich auch schon sehr viel mittelmäßige Pinot aus dem Aargau getrunken. Also wenn es so ein bisschen um Qualität geht, dann wird wie auch alles abdeckt. Und ja, es gibt Spitzenweine auch aus dem Aargau, aber jetzt so in der breiten Masse ist das erst noch ein bisschen im Werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ich weiss es nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne ein paar sehr gute Produzenten. Ich kenne aber noch lange nicht alles, was da hier produziert wird. Ich meine, wir sind ja zusammen an der Weinmesse in Windisch gewesen, wo wir mal einen ersten Einblick können. Klar, da hast du die ganze Bandbreite gesehen. Ich glaube, das spiegelt auch wieder das, was wir vorhin da erwähnt haben, die 80% Neben- oder Hobbyerwerbswinzerinnen und Winzer. Aber ich glaube, für ein vollständiges Bild müssen wir wirklich noch ein bisschen tiefer graben. Aber es ist wie überall. Du findest die ganze Bandbreite und für jeden ist etwas dabei, glaube ich. Und das, was du jetzt sagst, oder Pinot Noir, ja, Bino braucht. Ganz viele Sachen, die müssen erfüllt sein. Und ich meine, da reden wir auch von Boden und Klima. Und Boden und Klima im Aargau sind zum Teil aber dank der Jura-Gesteinsschicht und dem Einflussgebiet vom Jura natürlich super cool als Voraussetzung. Also das Ganze wird dominiert vom Jura-Kalk. Bino liebt Kalk, ganz viele Weisswein-Sorten lieben Kalk. Und ergänzt natürlich durch Mergel, Moräne und Lehmböden, je nach Teilregion. Und dass die Rebflächen irgendwo zwischen 300 und 500 Meter liegen, dass du auch ganz viele Höhenunterschiede hast, du hast unterschiedliche Temperaturen und gleich auch noch ja, genug Wasser, das runterkommt pro Jahr, hast du Voraussetzungen, die dir aber trotzdem erlauben tun, etwas Gutes können, zu produzieren. Und vielleicht etwas ganz Spezielles, der Jura-Kalk wird oft vielleicht auch noch verwechselt, weil Jura-Kalk ist einfach nur die kantonale Integrationsklammer im Aargau, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich reden wir von Muschelkalk reden, wo Pinot Noir und Weisswein sehr gerne haben. Und das ist eine spezifische Bodenart, wo aber auch unsere heute angesprochenen Winzer, die wir dann nachher anschauen, sehr davon profitiert.
Also jetzt picken wir mal einen von diesen Winzer raus und gehen mal ein bisschen näher auf den ein, nämlich den Adrian Hartmann. Wieso reden wir heute über ihn? Es ist eine Auftaktfolge, würde ich sagen, weil in unserer nächsten Folge wird es einen Weintalk geben mit dem Adrian, wo wir mit ihm über seine Weine reden, wo wir mit ihm darüber reden, wie ist er zum Winzer geworden, wo wir mit ihm viel darüber reden, was ist seine Philosophie im Wein machen. Und also er ist ein super spannender Typ. Er denkt viel über Wein nachher. Ich glaube, das kann man sagen. Das spürt man dann sicher auch in dem Gespräch. Und wir haben es gefunden, aber bevor wir das Interview ausstrahlen, wenn wir mal ein Wein von ihm probieren, um euch ein bisschen an das herzuführen. Und du hast jetzt gerade die Weinmesse Aargau erwähnt, wo wir gewesen sind. Dort haben wir ihn auch angetroffen. Und dort hat er uns nachher gerade etwas draufgestellt und gesagt, das müssen wir mal probieren. Das ist eine spezielle Traubensorte, weil die gibt es eigentlich gar nicht mehr so oft. Und die nennt sich Elbling.
Ja, Nelly, kennst denn du den Elbling?
Nein, ich kenne den Elbling nicht. Und das ist auch kein Wunder, weil das ja eine äußerst rare Traubensorte ist.
Heute. Was Traubensorte? Wir reden da von so einem Typ mit spitzen Ohren, Pfeilbogen. Und der tut beim Herrn der Ringe helfen, den komischen Ring kaputt machen.
Aha, so. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil das finde ich jetzt ein kleiner Weitersprung von Wein zu Herr der Ringe. Zumal ja Wein dort nicht eine grosse Rolle spielt in den Herr der Ringe-Film.
Ja, mal in der Gaststätte zum tänzelnden Pony natürlich.
Genau, ich wollte ja nicht wissen, welche Brühe, dass dort als Wein ausgeschenkt wird. Und mit dem Elbling, wo wir es da zu tun haben, hat nichts mit Herr der Ringe zu tun, sondern das ist eigentlich eine von den ältesten noch kultivierten Traubensorten, die es gibt. Und natürlich, jetzt kommen die Römer wieder, aber in dem Fall geht es nicht darum, dass sie die Ersten sind, die überhaupt Wein abgebaut haben, sondern es geht darum, dass man zurückverfolgen kann, dass der Elbling sogar schon von den Römern kultiviert worden ist. Das heisst also, wir haben es mit einer Traubensorte zu tun, die wird seit 2000 Jahren mal mehr, mal weniger abgebaut und das finde ich schon mal super interessant. Und eben, wie oft das sie abgebaut wird, das hat auch in der Geschichte immer ein bisschen sich unterschieden, oder?
Ja, weil ursprünglich ist das natürlich die Traubensorte gewesen, in Deutschland, also im Deutschland vom Mittelalter, durch unsere lieben Freunde die Römer dann zumal an die Mosel aufgebracht worden. Dem Elbling muss es wahnsinnig gut gefallen haben und hat sich dann auch entsprechend verbreitet. Das ist wirklich die wichtigste weisse Traubensorte gewesen im Mittelalter Deutschland. Und man hat anscheinend durch DNA-Analyse herausgefunden, dass der Elbling eine spontane Kreuzung vom weissen Hain ist und einem Traminersämling ist. Und das Lustige ist daran, dass das die gleiche Abstammungslinie ist wie beim Riesling. Nur zwei andere Kreuzungspartner. Und warum ist das lustig? Weil Elbling und Riesling eigentlich als Halbgeschwister eine ganz andere Karriere gemacht haben. Nämlich der Elbling ist ein Massenträger, also wirklich ein Massenproduktionswein gewesen. Und der Riesling, der hat es heute wirklich zur Prestigesorte gebracht.
Es gibt ein paar Fun Facts über den Elbling. Einer gefällt mir besonders gut. Es ist sehr, du hast es gerade angetönt, sehr eine ertragreiche Sorte gewesen. Also da hat viel rausgeschaut, wenn man mit dem gearbeitet hat. Und die Bauern haben ja im Mittelalter auch immer müssen den Zehnti abliefern, oder? Und den Zehnti hat man oft in Elbling abgeliefert. Da hat es ein bisschen weniger weh da, weil von dem haben wir dann eh so ein bisschen genug können herstellen. Also ist durchaus eine Währung gewesen im Mittelalter. Und dann, eben, ja, dann ist die Traubensorte ein bisschen verschwunden. Ich weiss gar nicht, da habe ich jetzt nicht so genau herausgefunden, warum die nicht mehr so beliebt war.
Also ich habe es nur ansatzweise mitbekommen. Der Ansatzpunkt war wirklich, dass man den Elbling als Massenträger wahrnimmt. Es ist halt eine sehr ertragreiche Sorte. Heutzutage, wir haben es ja angesprochen, die Weinbauflächen werden weniger. Qualität wird immer wichtiger, wenn man will Absatz haben. Und dann ist man von dem Elblingen weggekommen, hat vielleicht an vielen Orten ihn dann auch ersetzt, eben durch den Riesling, durch andere Weisswein-Sorten und so dann auch versucht, ich sage jetzt manchmal, an dem Prestigeträchtigen gerechter zu werden. Das zeigt sich auch. Ich meine, schweizweit reden wir von 138 Jahren Elbling und dann nachher bei unserem Winzer wachsen allein 39 da im Schenkenberger Tal. Es zeigt eine klare, deutliche Sprache und es zeigt aber auch, dass man vermutlich sehr engagiert muss sein und sehr interessiert, auch diese Sorten weiter zu kultivieren und so etwas zum Laufen zu bringen.
Dann haben wir eben einen Winzer wie jetzt Adrian Hartmann, der einfach irgendwie von einem tiefen Interesse trägt, ist auch historisch, wenn es um Wein geht. Und der ist irgendwann mal dann auf diese Elblingsorte gestossen. In unserem Weintalk in der nächsten Folge erzählt er dann auch noch ein bisschen mehr über das. Darum wollen wir jetzt nicht so tief auf sein Leben eingehen. Aber der Adrian Hartmann, ja, ist ein Winzer im Aargau, hat dann mal können das Weingut von seiner Cousine übernehmen, ist seither dort innen, hat, finde ich, eine spannende Karriere gemacht, ist zuerst vor allem so ein bisschen die Naturweinrichtung gegangen, hat sich von dem dann wieder ein bisschen zurückgenommen, weil es einfach für ihn nicht funktioniert hat. Ist auch schon mal als Gomio Rookie des Jahres ausgezeichnet worden und seine Weine, ja, ich würde sagen, wenn der schon Pinot probiert von ihm, die sind wirklich außerordentlich spannend und man hat sie auch schon im Bundeshaus im Café des Alpes bekommen. Das hat wiederum zu tun, dass er da auch noch in der Politik gute Beziehungen hat. Also ein sehr interessanter Typ, der einfach aus seinem quasi Forscherwillen herausgefunden hat, ich probiere jetzt mal mit dieser Traubensorte etwas zu machen.
Ja, und wenn wir schauen, wo ist der Adrian mit seinem Weingut genau daheim, dann können wir sagen, Schenkenbergtal am Südhang, das ist wunderbar eingebettet in den Kettenjura. Seine Hauptlage ist Kalm, also wirklich unmittelbar um sein Weingut herum. Dort hat er auch wirklich die Kalkböden, die sehr stark vom Muschelkalk durchzogen sind. Und das Besondere ist, genau dort gibt es auch wirklich noch zwei alte Römer-Rebberge, die man auch anschauen kann, die wirklich auch ausgewiesen sind. Also Weinbau findet dort schon lange statt und man wird wissen, warum man dort dann auch Wein abbauen tut. Es gibt eine historische Begründung. Und es gibt alte Schriften, die belegen auch den Elblinganbau in Schinsnach. Und das schon seit dem 18. Jahrhundert zusammen mit Chasselas und mit Pinot Noir. All diesen wirklich kalkbezogenen Sorten, die du jetzt gerade gesagt hast, Nelly. Und es ist auch schön zu sehen, dass jemand sich da antraut. Vor allem halt beim Elblingensorten, wo ja doch ein bisschen ein Pain kann sein im Rebberg. Oder Fühlnis anfällig, hat eine gewisse Frostresistenz, tut gerne verrieseln. Also alles Sachen, die dann gleich auch ein bisschen Kummer machen.
Ja, plus kommerziell gesehen ist das auch Traubensorte, die man den Leuten ein bisschen erklären muss. Da läutet es jetzt nicht gerade, wenn du hörst, Elbling, oder? Also ich finde, ja, das ist auch noch ein bisschen ein unternehmerisches Risiko, man vermutlich auch noch ein bisschen auf sich nimmt, wenn man mit so etwas anfängt, oder?
Ja, es ist ja vielfach so. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das passiert auch vielfach mit so Traubensorten.
Wir werden aber jetzt den gerade probieren. Und ich finde, so ein Gedankenspiel, das ich euch einfach mitgeben will, das ich eigentlich noch spannend finde, ist, wir trinken jetzt einen Wein, den die Römer schon getrunken haben. Vermutlich ist er schon ein bisschen anders ausgebaut als damals, oder? Also nicht ganz vergleichbar. Aber gleich, es ist ja immer die Frage, oder ich frage mich das immer wieder, wie hat Wein geschmeckt zu den Zeiten der Römer? Ist das ähnlich wie heute? Ist das anders gewesen wie heute? Man kann es einfach selber nicht mehr erfahren. Und das ist wenigstens wie so ein Guckloch zurück in die Vergangenheit.
Also de facto kann man ungefähr erahnen, wie es war. Es muss wahnsinnig sauer gewesen sein. Weil wir haben ein anderes Klima gehabt zu dieser Zeit und es kommt noch dazu, du hast auch nicht die gleiche Technik gehabt wie heute. Und was dort dann einfach wirklich krass ist, man geht davon aus, dass Wein früher sehr sauer gewesen ist und man ihn eigentlich gemacht hat, damit etwas Alkoholisches da ist, weil Alkohol desinfiziert. Und dann hat man es mit Wasser gemischt, um das Saure ein bisschen abdämpfen. Der Alkohol hat dann eben geholfen, das Ganze zu bereinigen. Und der Weinkonsum ist dann auch dort drauf rausgelaufen. Ob es jetzt wirklich Prestige-Sorten gibt, das weiss ich nicht.
Ja, oder man kann auch sagen, vielleicht ist es ein Blick ins Mittelalter. Dort hat man ja dann angefangen, ein Wein machen, ein bisschen zu kultivieren. Wir wissen es, oder? Klösterlicher Einfluss, kirchlicher Einfluss. Man hat die Weinbautechniken weiterentwickelt. Die Mönche sind neugierig gewesen. Aber wenn man jetzt vielleicht halt etwas zu den Römern zurückschauen kann, kann man ja vielleicht ein bisschen mit dem Schluck aus dem Glas ins Mittelalter hineinschauen.
Unbedingt. Aber bevor du jetzt da auf dieser Sänfte noch einschlafst, vor lauter Römer,
es wäre schön, wenn du mich so würdest durch die Gegend tragen auf
der würde ich jetzt sagen, mach dich nützlich und erzähl mir mal noch etwas über die Etikette.
Ja, ich würde mal sagen, die Flasche ist sehr gut branded. Man muss ja wissen, der Adrian Hartmann nennt offiziell sein Weingut Adrians Weingut. Und nicht von ungefähr haben wir da auch ein A gross auf der Etikette, ein kleingeschriebenes A. Es ist ein grüner Hintergrund und dann steht einfach links Adrians Elbling 2024 und das ist schon der ganze Zauber. Und das Lustige ist, dass das A, das ist natürlich dann auch noch auf dem Korken schön draufgedruckt. Das sehe ich jetzt schon, weil er da ja schon draußen ist. Also unaufgeregt, aber stilvoll und er steht zu dem, was er macht. Aber jetzt komm, Nagi, jetzt fangen wir doch mal die Reise ins Mittelalter ein bisschen an.
Ich merke, das ist eine schöne Reise. Es ist eine aromatische Sorte, Elbling. Das duftet richtig schön nach Frucht. Muss auch sagen, wir haben jetzt den Wein vermutlich ein bisschen zu warm. Wir hätten ihn ein bisschen länger sollen kühlen, damit er so seine angestammte 14 Grad hat. Aber was ich einfach hier immer wieder spannend finde, jetzt auch wenn wir den Wein ein bisschen wärmer probieren, und wenn ich daran denke, wie er geschmeckt hat, dort an dem Stamm beim Adrian, wo wir vorbeigegangen sind. Es ist ein Unterschied zwischen Nasen und Gaumen. Die Nase ist wirklich super schön aromatisch. Und der Gaumen wird dann ein bisschen schlanker, hat eine gute Säure, ist schön erfrischend. Also ich finde es hochspannend, was er hier auf die Flasche bringt mit dem Elbling. Und das ist für mich jetzt wirklich eine wunderbare, schöne Flasche Weisswein, wo ich schick als Apero pur, um einfach anstoßen oder aber auch so ein bisschen mit einem Plättchen mir vorstellen, dort dazu etwas zu essen. Einfach so ein schöner, unkomplizierter Allrounder, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt einen Riesling Silvaner will trinken.
Kostet auch 26 Franken, also zahlen kann man es auch noch für eine Rarität, sehr speziell. Ich finde es schön, wie der ein bisschen mit der Geschmacksebene spielt. Man hat ja doch noch so einen würzigen Touch, der sich so ein bisschen im Gaumen herhängt, der nachher auch noch ein bisschen hängen bleibt im Abgang und es bleibt dann noch so ein bisschen Säure, ein bisschen Bitterkeit übrig. Also ich finde, der spielt sehr schnell mit sehr vielen Geschmäcken und die kommen alle sehr schnell aufeinander. Also das ist jetzt sicher ein Wein, der jetzt nicht Stunden braucht, um sich im Gaumen noch ein bisschen zu entfalten, sondern der liefert einfach wie so gerade ab und das kommt relativ stürmisch und interessant zusammen. Aber ich finde auch, ich unterstütze das total. Das ist jetzt der ideale Sommerwein. Er ist nicht super kompliziert, sondern ist eben einfach zum Geniessen. Er ist gleich schön zum Geniessen und es ist dann einfach auch noch von der Traubensorte her etwas Ungewohntes. Da kommen so ein paar Faktoren zusammen, die ich schön finde.
Aber ich habe das Gefühl, durch das, dass er halt so die Aromatik hat, oder, ist das eher ein Wein, wo sich etwas wegstecken kann. Also du kannst noch mal einen Rucksack hinnehmen und mit dem laufen zuerst noch. Und auch wenn er hin und her geshakt wird, aufgrund von dem aromatische steht er eher noch so, ich sage jetzt danach gut da, als vielleicht eine empfindlichere Sorte, die mit weniger Aroma daherkommt und dann eher durch Struktur oder Textur überzeugen will. Was wollte ich damit sagen? Ich habe das Gefühl, das könnte eigentlich ein cooler Picknick-Wein sein. Auch.
Ich habe rein und dann noch die Decke drauf und dann den Wein raus und hoffe, dass die Gläser nicht beschädigt worden sind, weil man will sie dann gleich nicht vielleicht aus dem Plastikbecherli trinken. Was ich jetzt aber auch... Was mich gleich ein bisschen wundert, oder? Jetzt haben wir den Elbling probiert. Wir haben gesagt, es gibt nur noch, wird sehr wenig angebaut in der Schweiz. Aber wenn ich jetzt das so trinke, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum der nicht verbreiteter könnte sein. Weil ich meine, der Wein, der löst ja alles ein. Und ich finde, wenn man den so einnimmt, was der Schweizer so sonst trinkt, eben Schassla und was weiß ich, müsste der sich null verstecken.
Nein, qualitativ, wie gesagt, nicht. Ich glaube, es sind eher die Eigenschaften im Rebberg. Das ist ein Pain, das Zeug anzubauen. Weil du redest von einer späten Blüte. Das heisst, du hast immer ein Verrieselungsproblem, dass wenn es dir drin regnet tut, dann, dass dann gewisse Blüten keine Früchte tragen. Dann hast du, ich sage jetzt mal einmal, sehr hohe Erträge, oder? Aber Und jetzt kommt's. Bei diesen hohen Erträgen musst du trotzdem aufpassen, weil die Pflanze extrem anfällig ist für Oidium und Beerenfüli. Das heisst, nachher bist du wieder mega am Aussortieren, je nachdem, oder? Ist aber aufgrund dessen, dass er nicht viel Stickstoff braucht, natürlich super prädestiniert für einen biodynamischen oder biologischen Abbau. Und ist relativ frostresistent. Das macht ihn wieder so ein bisschen spannend im Kontext vom Klimawandel. Aber eben all die anderen Sachen machen halt wie ein Pino oder eine andere Sorte, vielleicht sogar noch ein bisschen Diva-mässiger, dass man dann vielleicht lieber auf eine andere Weise wie Sorte zurückgreifen könnte.
Verstehe ich ja alles, nur geschmacklich gesehen gibt es eigentlich wirklich keinen Grund, den mehr zu kultivieren. Und was noch dazu kommt, ich meine, das habe ich jetzt wieder mal sehr schön gefunden, beim Entdecken von dieser Traubensorte jetzt einfach wieder mal über etwas zu lesen, was einem nicht so bekannt ist. Oder ich meine, bei Chardonnay und bei Pino, die Geschichten, die kann man ja tausendfach erzählen und man weiss, der im Burgund macht es ein bisschen anders und so. Natürlich, das ist geht immer wieder eine Welt auf. Aber jetzt so einfach mal mich mit etwas zu befassen, wo mir so nicht bekannt war, oder wo man die Geschichten, die man da ein bisschen rausfindet, nicht einfach gerade zum 100. Mal gehört, das habe ich jetzt einfach auch noch sehr interessant gefunden.
Und weißt du, was finde ich spannend? Bei dem Produzenten, also bei Adrian, findet man ein Viertel vom gesamtschweizerischen Bestand von Elbling. Ja. Das ist noch krass.
Genau, er macht es, er hat es herausgefunden.
Also, und, ja. 138 Jahre die ganze Schweiz und 39 gewachsen bei ihm auf dem Gut. Also,
und das heisst für euch, wenn ihr einen soliden Weisswein wollt für 26 Stutz.
Ja, vor allem ein Elbling.
Genau, ein Elbling von einem Winzer, der das mit Begeisterung macht und das eben anbaut aus Überzeugung und selbst auch aus Gewunder, dann müsst ihr jetzt zugreifen. Ja, super. Ich finde, das ist eine schöne Auftaktfolge. In zwei Wochen könnt ihr euch den Adrian selber anhören. Er wird da bei uns Rede und Antwort stehen im Vibrator-Studio. Ich glaube, da könnt ihr gespannt drauf sein. Das wird sicher ein sehr interessantes Gespräch. Das wäre es für heute. Schön, dass ihr zugelassen. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.